Hi, hier ist Bernie von Godslave und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de.
Hell yeah. Hi und herzlich willkommen zu Pommesgabel. Ein gemütlicher, vielleicht etwas verregneter Sonntagnachmittag, den ich mit meinem heutigen Gast auf der virtuellen Couch verbringe. Ich habe diese Band im Frühjahr 2011 mit ihrem damaligen Album Into the Black kennengelernt. Das war auch mein erstes 10-Punkte-Album. Und 10 Jahre und einige Alben und EPs später, ja, da steht die Band jetzt nun mit Positive Aggressive und einem neuen Album in den Startlöchern. Und da es jetzt nicht nur für ihn, sondern auch für mich ein besonderes Album ist, freut es mich persönlich, mit Bernie, den Gitarristen von Godslave, begrüßen zu dürfen. Hi Bernie.
Hallihallo, wie geht's?
Super, und dir?
Wunderbar, let's go.
Let's go, euer 6. Album steht jetzt nun an. Und da ich ja auch durch unsere Listening-Session sowie durch das Hören bemerkte, ist es euer persönliches Album, das jetzt am 23. Juli via Metalville erscheint. Und das weiß der liebe Bernie noch nicht, aber euer Album landete bei uns im Juli-Soundcheck. Und was glaubst du denn, welche Platzierung es bekam?
Naja, also grundsätzlich bin ich immer so jemand, der sagt, ja, irgendwie aus Treppchen wäre schön, aber da sind so viele Platten rausgekommen. Also unter den ersten 10 wäre natürlich eine knorke Sache.
Also so viel darf ich euch verraten. Ihr konntet Bands oder beziehungsweise Künstler wie Dee Snider, Ingrid Malmsteen, Rebellion, Mordred und eure Kollegen von Eradicator auch hinter euch lassen. Und ihr landet auf einem sehr, sehr guten 2. Platz.
Oh, das freut mich sehr. Also insbesondere aus stressfreiem Wettbewerb mit Eradicator bin ich sehr, sehr froh. Ja, also seht es mir nach, vor den Jungs zu landen. Kleiner Seitenhieb. Sie werden wahrscheinlich das Gleiche bei mir uns auch sagen. Aber das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Also freut mich sehr, dass das Album so gut ankommt.
Also wie gesagt, nur die neue Space Chaser bekam eine etwas bessere Platzierung. Und bevor wir auf euer neues Album zu sprechen kommen, lieber Bernie, magst du mir ein kurzes Update geben? Was seit eurer letzten Scheibe Reborn Again aus dem Jahre 2018 so bei euch passiert ist?
Jo, da ist ein bisschen was passiert. Also 2018, man muss ja dann immer sagen, eigentlich, wenn das Album fertiggestellt wird, ist immer das Jahr davor, also 2017. Also das Album spiegelt die Zeit vorher natürlich, war. Reborn Again war für uns eine Art Wiedergeburt, deshalb auch der Titel, wo wir uns zusammengefunden haben in der jetzigen Besetzung und gemerkt haben, oh, das flutscht, das läuft richtig gut. Und hatten dann auch nach dem Release des Albums eine richtig gute Zeit, richtig gute Live-Shows auf coolen Festivals, wo wir echt einen Riesenspaß hatten. Das lief also alles ziemlich gut, ja, und dann kam halt, wie bei vielen, das Jahr 2020 und dann liefen die Dinge zumindest anders, ja. Ich will nicht sagen nur schlecht, aber natürlich sehr, sehr anders, und wir bezeichnen das immer ganz gerne mit so einer kleinen Metapher, dass wir trotz, dass es alles so gut lief, jetzt rückblickend sagen können, wir standen mit der Band vor der Pandemie kurz vor der Mauer und Corona hat uns durchgeprügelt durch die Mauer.
Also half euch die Corona bzw. diese bedingte Zwangspause auch so ein bisschen wieder Harmonie in der Band zu schaffen oder zumindest euch nochmal so ein bisschen zu berappeln?
Ja, also sie half uns insbesondere dadurch, dass sie uns den Spiegel vorgehalten hat und ihn dann halt über unserem Schädel zertrümmert, um zu sagen, so, jetzt wisst ihr Bescheid, ja, kommt mal klar. Und das ist der Stand der Dinge. Und jetzt habt ihr aber eine Chance, es vernünftig zu machen. Ja, also macht die gleichen Fehler nicht nochmal.
Verstehe. Jetzt hattet ihr ja auch einen kleinen Labelwechsel. Wie kam es denn zum Wechsel zu Metalville?
Das ist auch eine faszinierende Geschichte, also zumindest für mich, weil ich, oder für mich und Mika, weil wir beide haben ja Greenzone Music gegründet vor ein paar Jahren, unser eigenes Label, wo dann auch Redicator, The Outside und Credic, schönen Gruß an die ganzen Jungs, auch waren oder noch sind. Das kam alles aus dieser Idee heraus, alles selbst zu machen. Ne? Also selbstverantwortlich zu sein, selbst alles unter Kontrolle haben. Das ist ein ganz wichtiges Ding, natürlich jetzt auch bei Positive Aggressive immer. Kontrolle über das, was passiert. Deshalb war es so eine seltsame Situation einfach, dass so Mitte letzten Jahres, wo alles so völlig durcheinander war und man irgendwie gedacht, ah, wir powern da durch und oh, total kräftig und oh, wir sind Drescher, ja. Yeah. Und dann kam halt von außen so eine Anfrage, hey, wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten? Und da habe ich erst gedacht, glauben die einfach, das kriegen wir alleine nicht hin oder was? so völlig im Kopf so dieses völlig diese bekloppte Idee, dass man alles unbedingt immer alleine machen muss. Und als wir dann so ein bisschen drüber nachgedacht haben, war uns klar, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Das hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Und das müssen wir jetzt tun, das müssen und wollen wir jetzt tun. Von daher, es kam tatsächlich einfach so, wir haben eine Anfrage gekriegt und sind dann ins Gespräch gegangen und haben sehr, sehr intensiv miteinander gesprochen und haben gemerkt, das sind coole Leute. Also da können wir jetzt, wenn wir da zusammen in der Zukunft laufen, können wir deutlich besser und schöner laufen. Was auch immer schön laufen bedeutet.
Ja, schön laufen wird auch eure neue Platte Positive Aggressive. Warum denn dieser Titel? Was will uns die positive Aggression eigentlich mitteilen?
Ich versuche immer sehr andere Titel zu finden für so ein Album. Also ich versuche immer irgendwas zu bringen, was noch keiner so zusammengebosselt hat. Ja, also auch Reborn Again war was. Born Again ja, aber Reborn Again muss man auch erstmal überlegen, was ist denn jetzt Reborn Again? Kann man jetzt mehrfach wiedergeboren werden? Und auch hier war es immer, ist es immer mein Ziel, irgendwas zu bringen, wo die Leute halt genau solche Sachen sagen, was meinen die da jetzt mit? Also von daher bin ich froh, dass es schon geklappt hat. Aber es ist tatsächlich eine sehr wichtige Sache, die sich auch bei uns schon seit einer ganzen Weile entwickelt. Wir haben ja bei Welcome to the Green Zone schon so ein bisschen angefangen, Texte in eine etwas positivere Richtung zu lenken. Halt weg von dem ständigen Thrash Metal ist halt die Basis ist Aggression. Das, ohne Aggression geht die Musik einfach nicht. Und deshalb ist das auch immer die Basis. Aber seit Welcome to the Green Zone entwickeln wir uns ein Stück weit in diese Richtung, mal zu sagen, ja gut, aber ist ja schön mit der Aggression. Das ist eine Energie, die quasi aus dir heraus generiert wird. Aber was man dann mit dieser Energie macht, die Aggression bewirkt, das ist ja eigentlich unsere Entscheidung. Da können wir genauso gut sagen, ja, wir können irgendwas kaputt hauen, was uns irgendwie nicht gefällt, coole Sache, aber manchmal auch notwendig, ja, nicht immer eine coole Sache, aber manchmal notwendig. Und wie ist es denn danach? Also wenn man quasi da Trümmern hat, was macht man denn dann? Geht man dann weg und sagt, jo, kommt halt damit klar, wir gehen jetzt ein Bierchen trinken? Oder sagt man sich, okay, jetzt haben wir eine Chance, jetzt sind wir wieder auf Null und jetzt können wir was Eigenes, was Neues aufbauen, was uns eben nicht in 2-3 Jahren wieder auf den Sack geht und wir es dann wieder kaputt hauen müssen. Und das ist diese positive Aggression. Aggression als Grundlage, Energie ist da, aber was machen wir damit? Für uns persönlich positiv, was Neues aufbauen.
Ihr habt euch, zumindest habe ich das so herausgehört, so auf den ersten Album, klar, dem Thrash Metal zugewandt. Und wenn man mich, wie gesagt, vor ein paar Jahren gefragt hätte, welche Genreschublade man euch stecken will, dann eben Thrash Metal. Aber jetzt fällt es mir schwerer, euch wirklich komplett klar in diese Schublade zu stecken. Und ihr habt euch ja von diesem, ja, ich will nicht sagen stumpfen Rumgedresche, sondern wirklich dieses von dem intelligenten Songwriting, aber trotzdem Aggression, habt ihr euch in Kraft umgewandelt. Und Kraft, Englisch, Power.
Ich weiß, worauf du hinaus sein willst.
Geht es stilistisch mehr vermehrt vielleicht in Richtung Power Metal? Und das ist mir jetzt auch auf eurem neuen Album aufgefallen, dass es jetzt nicht nur Querverweise zur Bay Area oder zu den großen Thrash-Titanen der Szene gibt, sondern auch zu Bands wie beispielsweise Primal Fear, Halloween oder Gamma Ray als Beispiel. Also zu den einzelnen Songs will ich dann später nochmal kommen, aber wie siehst du denn diese Stilweiterentwicklung vom reinrassigen Thrash-Metal in Richtung Power-Thrash-Metal oder Thrash-Power-Metal, wie auch immer?
Genauso, weil sie ist ja nicht von der Hand zu weisen. Lustig, dass du Halloween nennst. Final Chapters ist ein Song, der, das möchte ich schon mal vorgreifen, weil du jetzt halt ja gerade Halloween genannt hast. Schöner Gruß an Mika war der an der Stelle, der den Song geschrieben hat. Und der hat ihn schon vor längerer Zeit geschrieben. Und ich habe mich gegen diesen Song immer massiv mit Händen und Füßen gewehrt, weil diese Melodieführung in der, die hat sich ein kleines bisschen auch jetzt gewandelt mit der Zeit, aber so in der ersten Version war die mir einfach zu kitschig. Ja, und ich dachte, das ist nicht Godslave. Das will ich einfach nicht haben. Da fühle ich mich als Godslave nicht wohl mit.
Zumal du die Band ja auch gegründet hast, mitunter.
Genau, mit Tommy zusammen. Und aber es hat sich dann halt gewandelt. Also wir haben dann immer wieder halt neue Songs geschrieben etc. Und es ging alles so ein bisschen mehr in diese ich nenne es mal auch mal wie du, Power Thrash Richtung. Und dann war irgendwie klar, ja, aber so schlecht passt das ja eigentlich nicht, ne? Und Manni hat dann noch so einen kleinen Twist eingebaut mit dem Staccato-Riff und sowas. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist schon geil. Ne? So als wie ich, boah, das, aber wenn dieser Song am Ende des Albums stünde und quasi den Hörer, die Hörerin quasi aus dem Album hinausgeleitet zu was auch immer dann danach kommt. Was auch immer danach kommt, es muss einfach positiv sein, weil aus diesem Song heraus kann man nichts Negatives danach machen irgendwie. Und dann habe ich gesagt, na, es ist doch genau das, was wir eigentlich wollen. Und irgendwie ist das schon geil. Also, und es war für mich immer so der Halloween-Song. Und vielleicht hat der eine oder andere auch gemerkt, ich habe in diesen Text auch ein kleines Halloween-Zitat mit eingewoben. Ja. Also schaut da gerne mal nach, ob ihr das findet. Und dann schreibt ihr uns, wenn ihr uns sowieso auf Facebook und Instagram folgt. Ja, das tut ihr bestimmt alle schon. Nee, also das sehe ich 100% genauso. Wir wurden letztens mal in einem Review mit Rage verglichen und das finde ich eigentlich sehr passend, weil ich bin auch ein riesengroßer Rage-Fan, wenn ich mir da Missing Link oder sowas anhöre oder vielleicht noch zwei, drei Alben vorher Trapped. Ich würde nicht sagen, dass ich uns da sehe, aber ich kann diesen Vergleich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und natürlich durch das, was Mika einbringt und das, was Manni einbringt, kommt dieser Einfluss massiv rein. Also Manni ist ein riesen Blind Guardian-Fan.
Zumal sich ja auch Tommys Stimme dahingehend so ein bisschen gewandelt hat und durchaus die Vergleiche zu Peavy nicht von der Hand zu weisen sind.
Mhm, genau. Also Tom, man hat Tommy letztes Mal gesagt, hey, du singst ja jetzt richtig. Da denke ich, jo, warum auch nicht mal? Kann ja mal probieren, gell?
Hey, man muss auch ein paar Sachen neu ausprobieren. Mit welcher Zielsetzung seid ihr denn so nach 5 Alben an jetzt euer 6. Album herangetreten?
Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, dass wir keine musikalische Zielsetzung haben, außer dass es Godslave sein muss. Und Godslave definieren wir mittlerweile als eine gewisse Härte und auch immer noch Thrash Metal. Das heißt, es muss irgendwo auch noch eine gewisse Schnelligkeit sein und eine gewisse Aggression. Aber wichtig ist in uns die epischen Melodien. Das ist jetzt einfach, hat sich so entwickelt, das ist unser Trademark. Und da wollen wir natürlich auch nicht weg. Selbstverständlich könnten alle, die am Songwriting beteiligt sind, auch irgendwas anderes schreiben. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade so ein kleines Death-Metal-Projekt. Da könnte ich jetzt natürlich auch was ganz anderes für Godslave schreiben, aber es wäre dann halt nicht Godslave. Ja, und das ist die einzige Zielsetzung. Ja, und dass wir versuchen, nicht völlig, also auch da gehört dazu, also 10-Minuten-Songs sind halt auch nicht Godslave. Ja.
Nee, natürlich. Jetzt ist es ja so, im Hinblick auch auf den Titel Positive Aggressive, ihr habt in der Vergangenheit auch immer so den ein oder anderen Spaßtrack gehabt. Und das ist jetzt nicht prägnant der Fall. Also ihr deutet jetzt nicht mit dem Finger auf diesen Spaßtrack, aber so diese positive Grundstimmung, die zieht sich ja trotzdem irgendwie durch. Habt ihr euch denn bewusst gegen einen Spaßtrack entschieden, um einfach was Positives zu verbreiten? Braucht man ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, so nach dem Motto?
Absolut. Das war eine ganz, ganz klare Entscheidung. Wir haben vorher bei jedem Album einen Instrumentaltrack gehabt und haben bei jedem Instrumentaltrack halt so ein kleines bisschen was Neues, was Lustiges reingebracht. Ja, sei das mal irgendwie so Disco-Techno-Part oder sowas oder halt ein Banjo. Und hier war ganz klar, das, was wir hier gerade machen, ist sehr Message-getrieben. Ja, also viel mehr, als es bisher sonst war. Sonst haben wir halt bei den Alben davor halt so ein bisschen etwas von uns selbst erzählt, was in die positive Richtung ging. Aber hier war es ganz klar, wir haben eine ganz klare Message, ja, eine wichtige Message. Und wenn wir diese Message verbreiten wollen, dann müssen wir das auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit tun. Und da uns das so wichtig ist, lassen wir diesen Slapstick-Part, sage ich mal, einfach draus, auch wenn wir natürlich auf der Bühne genau nach wie vor diese Typen sind oder auch abseits von der Bühne. Aber wenn wir die Message verbreiten wollen, dann muss es eine Ernsthaftigkeit sein. Und ich sage an der Stelle immer ganz gerne, und sehe das nicht negativ, ja. Ich finde, wir sind mit diesem Album erwachsen geworden.
Mhm. Trotzdem habt ihr jetzt auf dem Album, dazu komme ich schon später nochmal, auch ein etwas anderes Instrument mit impliziert, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt von einer Thrash- oder Power-Metal-Band erwartet. Man könnte es eventuell von Rage erwarten, zu einer anderen Session, aber dazu dann später mehr. Positive Aggressive ist jetzt aber kein Konzeptalbum, wie es jetzt beispielsweise von Gravedigger oder von Rebellion kommen könnte, sondern einfach nur ein Album mit dieser durch und durch positiven Grundstimmung.
Genau, also wir sagen immer, das hat der Manni einfach mal vor ein paar Jahren in Beziehung gesetzt. Es gibt Konzeptalben und es gibt Alben mit Konzepten. Also wir haben ein Album mit Konzept. Das heißt, die Musik hat... abseits davon, dass wir natürlich in Richtung epische, positive Melodien gehen, das ist einfach unser Ding. Aber was auch immer an Text dahinter ist, der hat keinen direkten Einfluss auf die Musik. Das heißt, die Musik steht immer an erster Stelle und die Message oder das Konzept kommt dann sozusagen drauf. Deshalb Album mit Konzept.
Zumal auch ja dieses durch und durch Positive auch wirklich in jedem einzelnen Song prägnant ist und man auch wirklich von den Texten heraushört. Kommen wir doch einfach mal zu den Songs, denn der erste, der mir quasi entgegenfliegt, ist auch, den ihr auch im Vorfeld mal veröffentlicht habt, mit How About No. Ist es denn, Ich meine, klar, man hat es ja auch schon bei der Listening-Session so ein bisschen rausgehört, aber ist es denn auch ein Appell von eurer Seite auch aus, mal Nein zu sagen? Und in welchem Zusammenhang steht da dieses Nein?
Ganz genau. Der Song ist von Money geschrieben, und also Text und Musik von Money. Und es ist der perfekte Opener für das Album, einmal musikalisch, aber auch einmal textlich, weil es geht im kompletten Album darum, dass man selbst die Fähigkeit und die Möglichkeit zur Entscheidung hat. Ja? Das heißt, es ist eben nicht so, dass von außen Leute oder Situationen oder Gegebenheiten einem etwas aufdrücken, sondern man hat immer noch die Entscheidung, auf eine gewisse Art und Weise darauf zu reagieren. Diese Reaktion passiert in einem selbst. Ja, die wird einem nicht aufgedrückt. Das heißt, der war böse zu mir, deshalb kann ich nur so reagieren. Das ist Bullshit, das stimmt einfach nicht. Ich in mir, wenn ich mit mir selbst klarkomme, ja, und wenn ich mich selbst unter Kontrolle habe, dann kann ich reagieren, so wie ich reagieren möchte. Das ist unter Umständen sehr viel Arbeit. Da braucht man sehr, sehr viel Selbstreflexion und auch Disziplin, aber es ist nun mal möglich und das ist Fakt. Und das ist, was wir mit How About No machen wollen, dass wir sagen, Moment, stopp, einmal kurz innehalten, urge, calm, focus and resist. Ne? Also einmal stopp, beruhig dich, durchatmen, ich entscheide jetzt selbst, wie ich reagiere. Und das leitet quasi die anderen Texte sozusagen ein, in denen es dann um Selbstbestimmung oder Selbstkontrolle auch geht. Und deshalb der perfekte Opener. Also es ist ganz klar ein Nein, ich komme jetzt in mir an und entscheide selbst, was jetzt passiert.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Das konkrete Beispiel, wo von dem aus Manni den Song geschrieben hat, ist, ich sag mal, Aufregung auf Social Media. Und ich meine, das kann sicherlich jeder so ein bisschen nachvollziehen, wenn man auf Social Media unterwegs ist und liest viele Kommentare zu gewissen Themen, zu welchen Themen auch immer, kann ja sein, was es will, dass man dann halt sich oftmals dazu bemüßigt fühlt, eine gegensätzliche Meinung dort preiszugeben, weil man sagt, hey, die haben offensichtlich meiner Meinung nach die falsche Meinung und meine Meinung ist quasi die richtige. Und deshalb muss ich denen das jetzt sagen, ja, weil die liegen ja falsch und ich liege richtig. Das führt sehr selten zu was. Kann, glaube ich, auch jeder aus eigener Erfahrung berichten. Denn wenn man nicht die gleiche Grundlage hat, ja, also die gleichen Grundwerte teilt, dann ist eine Diskussion völlig obsolet. Es bringt nichts. Und oftmals ist das halt mittlerweile so, weil die viele Themen ja wahnsinnig emotional hochgekocht werden und da eine gemeinsame Ebene irgendwie gar nicht mehr zu erreichen ist. Und das führt dann nur dazu, dass man unglaublich viel Energie verliert, sich wahnsinnig aufregt, dann auf die Couch fällt und nichts mehr hinkriegt, weil man so platt ist. Und da war halt die klare Erfahrung, wie wäre es denn mal mit Nö?
Zumal man ja auch jetzt in den letzten 4 Wochen wirklich 81 Millionen Bundestrainer hatte. Man hatte in den 18 Monaten zuvor 81 Millionen Corona-Experten. Und wenn man dann wirklich, klar, man bekommt in Social Media, speziell hier Facebook, unfassbar viele Gespräche mit, unfassbar viele Meinungen. Eure Message ist damit quasi, dass man auch einfach mal seinen Senf für sich behalten kann, um diese Energie, die man dann verschüttet, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verschüttet, dann eher für sich positive Sachen aufbringt, anstatt jetzt irgendwie sich mit irgendwelchen beispielsweise Corona-Leugnern oder besseren Bundestrainern dementsprechend auseinanderzusetzen.
Ja, absolut. Perfekt getroffen. Man darf einfach nicht vergessen, dass man am Tag ein gewisses Energiekontingent hat, ja. Deshalb muss man ja auch schlafen, ja, und essen und trinken, dass man halt das System wieder aufgeladen wird. Und deshalb hat man am Tag so ein gewisses Kontingent und wenn das aufgebraucht ist, dann ist es halt aufgebraucht und dann ist halt nichts mehr. Ne? Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man die Energie, die man zur Verfügung hat jeden Tag, tatsächlich für etwas nutzt, was einen glücklich macht. Das stellt man sich nur mal vor, ja. Diese ganze Energie, die man so raushaut, weil man sich über alles aufregt, und ich kann das von mir sehr aus sagen, ich reg mich wahnsinnig viel über wahnsinnig viele unnötige Dinge auf. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Energie zu verschwenden. Ja, das mache ich jeden Tag, ich arbeite aber daran. Und wenn ich aber mal die Energie zur Verfügung habe und sage, jetzt überlege ich mal, was würde mich denn eigentlich jetzt gerade glücklich und froh machen, und da etwas in diese Richtung zu tun, dann auch zu merken, hey, das taugt ja viel mehr. Das ist eine schöne Erfahrung und das kann ich nur jedem mal vorschlagen, das mal zu probieren.
Hat dieser Song von Money, eurem Gitarristen, deine Sichtweise diesbezüglich auch in den letzten Monaten so ein bisschen geändert?
Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich schon seit langer Zeit, schon mindestens seit 2, wenn nicht sogar 3 Jahren von Diskussionen auf Social Media komplett ferngehalten und bleibe auch dabei. Also ich war zum Glück schon so weit, aber für Manni war das tatsächlich eine riesen Erkenntnis für ihn selbst und hat natürlich wahnsinnig gut reingepasst in unsere Komplettstrategie, komplett Vision. Weil das halt so dieser Punkt ist. Das ist immer so der Punkt, wo es beginnen kann, wo man eben nicht vom Autopilot weitergetrieben wird, so wie das immer der Fall ist, ja. Und deshalb, ja, sind wir direkt schon beim Song From Driven, ja, darum geht's halt genau, dass man sagt, ich möchte nicht immer getrieben werden, ja, ich möchte nicht driven sein, sondern ich möchte selbst fahren, also ich, to drive. Und da ist halt Haubert nur der perfekte, ich sag mal, wie soll ich sagen, dieses, ich hämmere da jetzt quasi ein Schild rein und da knall ich erstmal mit dem Gesicht dran, bevor mich der Autopilot weitertreibt. Und durch diesen Aufprall sozusagen habe ich eine Chance, was zu tun und eine Entscheidung zu treffen.
Dann würde ich doch einfach vorschlagen, dass wir dann direkt zu From Driven auch kommen und die anderen beiden Songs jetzt einfach gleich im Anschluss nochmal kurz besprechen. Ist denn From Driven ein für dich sehr persönlicher Song?
Alle Songs sind hochpersönlich für mich. Also alle neuen Texte, die ich geschrieben habe, sind ganz, ganz tief aus meiner Seele, aus meinen Erfahrungen heraus, aus meinen Gefühlen heraus geschrieben. Da ist keiner weniger emotional, aber From Driven und insbesondere Show Me Your Scars gehen noch ein kleines bisschen tiefer. Und From Driven ist tatsächlich eine Art Erfahrungsbericht von mir selbst, weil ich mich ganz oft tatsächlich getrieben fühle, ja, durch was auch immer, durch Dinge, die irgendwie Glaubenssätze, die ich schon seit meinem Anfang meines Lebens habe, irgendwelche Dinge, dass man, keine Ahnung, nur was wert ist, wenn man den ganzen Tag arbeitet und dass man, was weiß ich, was alles muss. Ich glaube, dass viele Menschen von solchen Glaubenssätzen getrieben werden, ohne dass sie wissen, dass das so ist, sondern dass sie einfach der Überzeugung sind, das ist der richtige Weg, weil es vielleicht irgendwann mal durch Erziehung oder durch irgendwelche Erfahrungen quasi, ich will nicht sagen aufgedrückt, aber einfach so passiert ist, ja. Und da sind wir noch kurz bei How About No. Das ist genau die Gelegenheit zu sagen, lass mal darüber nachdenken, ob ich eben getrieben bin oder ob ich mich selbst nach vorne treibe mit dem, was ich wirklich will. Und deshalb auch bei From Driven geht es ja quasi darum, dass man quasi durch ein Schlagloch irgendwie aufwacht, wo man gerade am Fahren ist, auf der Rückbank und sagt, okay, das war ein Schlagloch, jo, gut, schlaufe ich halt jetzt weiter. Wird weiter getrieben, weil irgendjemand anders ist halt am Lenkrad und du schläfst halt auf der Rückbank, keine Ahnung, wo es hingeht. Ist auch egal, ja, weil ist halt so. Und irgendwann nach dem Schlagloch kommt dann halt noch weitere Warnhinweise sozusagen. Und irgendwann wacht man auf mit dem Kopf in der Schlinge und sagt, scheiße, wie komme ich da jetzt hin? Ja, und das darf halt nicht passieren, sondern es wäre viel schöner, wenn man vorher merken würde, dass es dorthin geht. Ne? Und dass man dann halt sagt, lass doch mal kurz anhalten und mal gucken, ob ich das nicht vielleicht mal selbst auf den Fahrersitz kann. Und dann fahre ich selbst. Das bedeutet, ich muss mich um Benzin kümmern, ich muss mich ums Auto kümmern, ich muss mich um mich selbst kümmern. Das ist Arbeit. Das ist viel Arbeit und heißt viel Entbehrung. Aber zumindest entscheide ich dann selbst, wo es hingeht. Und das ist dauerhaft sinnvoll.
Also appellierst du auch an eine gewisse Weitsicht?
Auf jeden Fall. Und Weitsicht, also eine richtige Weitsicht für sich selbst als Person kann meiner Meinung nach nicht passieren, wenn man nicht lernt, selbst zu reflektieren, um sich zu überlegen, was passiert denn da gerade und was mache ich denn da gerade und ist das das Richtige für mich? Und Selbstreflexion ist ganz groß, weit, weltpolitisch gesehen, glaube ich, eine der schwierigsten Dinge, die wir als Gesellschaft aktuell noch nicht hinkriegen.
Der zweite Song, den es auf dem Album gibt, ist dann auch zeitgleich der Titeltrack mit Positive Aggressive und oftmals repräsentiert ja ein Titeltrack auch ein komplettes Album. Sowohl musikalisch als auch natürlich von dieser Thematik, von dem Konzept. Ist das denn auch bei diesem Song der Fall?
Genau, es ist ganz genauso der Fall. Musikalisch ist es, muss man sagen, ist es natürlich immer so, weil wir uns vorher nicht unbedingt überlegen, was jetzt da so kommen soll. Und da war halt nach der Übersicht oder nach der Durchsicht der Songs, die dann zur Verfügung standen, war dann irgendwann klar, hey, das da ist eigentlich ein Song, den könnten wir Positive Aggressive nennen, weil der ist aggressiv, der trasht schön nach vorne los und hat eigentlich alles, was an Trademarks, die anderen Songs auch haben, die vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Genau, und textlich ist es genauso. Also da wird das Albumkonzept quasi beschrieben, dass man halt mal sagt, die Energie, die man zur Verfügung hat, vielleicht für was Vernünftiges verwenden.
Und bei dem folgenden Song ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, okay, wirklich in diese Thrash-Metal-Schublade kann man die Jungs eigentlich nicht mehr packen. Die ersten beiden Songs, natürlich relativ coole Abtempo-Nummern, eigentlich musikalisch typischer Thrash-Metal, aber bei Straight Fire ging es ein bisschen mehr in die Primacy-Richtung. Und bei dem Song richtet ihr euch ja auch an eure Slave-Crew, an eure Fans. Mit welcher Botschaft?
Also erstmal ist Primal Fear natürlich der absolut perfekte Vergleich, weil Manni tatsächlich dort einige Primal Fear, ich möchte nicht sagen Primal Fear Riffs geklaut hat, sondern die Art und Weise, wie Primal Fear Songs schreiben oder Riffs schreiben, davon beeinflusst wurde. Ja, und ich meine, Primal Fear ist jetzt nur beileibe keine schlechte Band. Ja, also von daher ist das ja schon eine geile Sache. Stimmt also voll und ganz. Ja, und dieser Text ist wahrscheinlich derjenige, der von der Pandemie am stärksten beeinflusst wurde, weil es da ein Stück weit darum geht, wie man es denn schafft, zusammenzukommen. Also üblicherweise schreibt man halt Texte, keine Ahnung, sei das Hier kommst du Crew vom In Hell Album oder andere, wo man sagt, ey, Bloodborne Pack, wo wir zusammenkommen bei einem Konzert und haben eine geile Zeit und sind halt quasi ein Bloodborne Pack und eine Crew und fühlen uns da einfach wohl. Scheißegal, was draußen ist, sondern das ist unser Moment und den genießen wir jetzt. Und dann war das plötzlich nicht mehr möglich. Plötzlich hieß es, bleibt doch schön da zu Hause und jetzt seht ihr erstmal ein paar Monate niemanden. Und dann fragt man sich schon, also wenn ich dieses Gefühl mag ich ja schon ganz gerne, wie kriege ich denn das jetzt hin? Und das war so, ist so in der Auseinandersetzung damit ist Straight Fire Zone quasi entstanden. Wo wir sagen, dieses Straight Fire Zone geht es darum, wenn wir zusammenkommen, auf welche Art und Weise auch immer, dann zählt nur Straight Fire, also gerade heraus, was Sache ist. Wir quatschen nicht um den heißen Brei rum, kümmern uns nicht um irgendeinen Blödsinn, der passiert, brauchen auch echt nicht verschiedene Meinungen zu diskutieren, sondern Straight Fire heißt für uns, hier geht es um eine Sache und nur um eine Sache. Wir haben jetzt eine gute Zeit. Und nichts anderes zählt. Völlig ohne Kompromisse. Und dann die Frage zu stellen, wie schaffen wir das denn aktuell, wenn wir nicht zusammenkommen? Und da einfach mal drüber nachzudenken und zu sagen, wie können wir denn vielleicht als Menschen uns trotzdem connecten, auch wenn die normale Art und Weise, die wir gewohnt sind, eben nicht funktioniert. Wenn, ne, wir kennen das aus den letzten vielen Monaten, plötzlich hat die Digitalisierung funktioniert und plötzlich hat Homeoffice auch funktioniert. Und genauso bin ich der Überzeugung, können Dinge auch funktionieren, die auf traditionelle Art und Weise ganz anders gelaufen sind. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass man auch zusammenkommen kann auf der digitalen Ebene. Ich will nicht sagen, dass das genauso gut ist oder dass das besser ist, um Himmels Willen. Es gibt nichts Besseres, als bei einer Show zusammen zu sein, eine geile Zeit zu haben. Aber wenn das nun mal nicht geht, dann heißt das ja nicht, dass gar nichts geht. Und darum geht's, hey, Straight Fire Zone, wenn ihr oft an dem Ende der Welt seid, ihr an dem anderen, und ihr kommt halt aus physischen Grenzen bedingt halt nicht zusammen, dann seid ihr trotzdem im Herzen zusammen und ihr könnt euch auch irgendwie sonst halt connecten.
Du hast vorhin von guter Zeit gesprochen. Ich persönlich habe eine gute Zeit, wenn ich mir die Serie Die wilden 70er angucke. Und ein Star der wilden 70er ist neben Mila Kunis auch Ashton Kutcher. Und inmitten dieser Zeit hat Ashton Kutcher auch einen Film gedreht namens Butterfly Effect. Du grinst gerade schon, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Welche Überleitung?
Ganz grandios, oder? Der nächste Song, der fünfte auf dem Album, ist Flap of a Wing. Und es geht da um diesen berühmten Schmetterlingseffekt. Natürlich ist der Song auch hier mit einer durch und durch positiven Message bestückt. Aber in welchem Zusammenhang mit dem Butterfly-Effekt?
Im Nachhinein, also die Idee war tatsächlich, einen Song über den Butterfly-Effekt zu schreiben. Und zwar die Idee dahinter, dass wer den Film gesehen hat oder sich damit beschäftigt, kennt das. Deshalb halt der Flügelschlag eines Schmetterlings, der eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat, wenn er passiert. Aber daraus kann halt was unglaublich Großes entstehen. Also die Theorie ist, dass tatsächlich ein Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo eine Flutwelle oder sowas auslösen kann am anderen Ende der Welt. Da kann man drüber diskutieren, ja, das ist hochphilosophisch. Aber worum geht's eigentlich? Es geht darum, dass du, wenn ich mit Leuten spreche, die mir irgendwie erzählen, dass sie in einer Situation sind, die ihnen nicht gefällt, dann frage ich ganz oft, was könntest du denn tun, dass die Situation, so wie sie jetzt ist und wie sie dir gar nicht gefällt, sich auf gar keinen Fall ändert? Und die Antwort ist eigentlich immer, nichts machen oder das machen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Das heißt, eigentlich musst du nur eine kleine Änderung vollziehen und schon hast du eine Chance. Wenn es nichts getan werden muss, Also du einfach quasi auf deinem Hintern sitzen bleibst, nur um die Situation genauso zu belassen, wie sie jetzt ist, dann musst du eigentlich nur aufstehen. So, und schon hast du was geändert. Und was daraus entsteht, wenn du aufgestanden bist, da kannst du auch 2, 3 Schritte gehen. Und wenn du 2, 3 Schritte gegangen bist, dann kannst du auch die Tür öffnen und 4 weitergehen. Und dann kannst du vielleicht mal die Tür für den Balkon öffnen und da mal rausgehen. Und daraus entstehen unglaublich viele Dinge und man weiß es eben vorher nicht. Einmal weiß man nicht, was passiert. Es kann alles sein. Es kann positiv, negativ sein, aber dann kann man darauf reagieren. Und es ändert sich die Situation, die man schlecht findet. Die ist dann auf jeden Fall schon mal geändert. Und zweitens ist dieser kleine Schritt einfach nur notwendig. Dieser kleine Flügelschlag eines Schmetterlings, dieser eine Schritt ist notwendig und über den kann man und muss man nachdenken. Aber über den zweiten muss man nicht unbedingt nachdenken. Das hat so ein bisschen, so rückblickend habe ich dann gesehen, oh, das ist eigentlich ein habe ich mich da so ein bisschen bei den anonymen Alkoholikern so inspirieren lassen, so ganz indirekt, ohne das, was man so im Fernsehen halt immer sieht, die halt immer sagen, one step at a time. Ein Tag, ich muss mich nur um heute kümmern. Und dann kümmere ich mich morgen um morgen. Und übermorgen, übermorgen. Ich muss jetzt nicht nachdenken, was übermorgen ist. Jetzt zählt nur das Jetzt oder der nächste Schritt. Und genauso ist es auch bei Flap of Wing. Ich muss nur jetzt einen Schritt gehen. Und wenn ich den gegangen bin, dann sehe ich, was ist. Und dann kümmere ich mich dann genau darum. Und denke eben nicht drüber nach, ach Gott, was alles für schlimme Sachen passieren können. Um Gottes Willen. Auch hier, ich bin ein absoluter Meister darin. Ich denke immer 8 Milliarden Jahre in die Zukunft. Und zwar immer Worst-Case-Szenarien. Deshalb weiß ich genau, von was ich spreche. Und versuche mich damit so ein bisschen auch dazu zu bringen, nochmal klarzukommen. Das ist eigentlich nur dieser kleine Schritt notwendig ist.
Also hat auch diese Sichtweise quasi positive Auswirkungen direkt auf dich. Wenn man sich, wie gesagt, mal schlecht fühlt, ist es das Fatalste, an dieser Situation zu beharren, auf der Couch sitzen zu bleiben, nichts zu machen, sondern einfach den Arsch hochkriegen, kurz ein paar Schritte gehen und schon wird sich das dann von selbst klären.
Ja, oder zumindest es passiert halt irgendwas. Ja, natürlich kann man nicht davon ausgehen oder davon träumen, dass sich durch kleine Schritte sofort ganz große Auswirkungen zu sehen sind. Aber wie gesagt, machst du nichts, ist es eine 100%ige Sicherheit, dass sich nichts ändert. Also mach was und dann guck halt, was passiert. Darum geht's. Flap of Wing, einfach ein kleines bisschen was.
Einfach machen. Und was ihr jetzt auch mit dem nächsten Song gemacht habt, fand ich sehr spektakulär interessant, nämlich King Cortex. Und da müsstest du mich und vielleicht auch mal unsere Hörer mal aufklären, was es denn mit dem Amygdala auf sich hat.
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal finde ich es immer lustig, wenn ich über King Cortex spreche, zu erwähnen, dass wir tatsächlich eine Art Power-Metal-Lyrics-Song dort gemacht haben, was mir ganz, ganz fern liegt. Also ich bin überhaupt nicht derjenige, der irgendwie mit Songs, mit Schwertern und Kriegen und reitenden Kriegern und sonstiges, habe ich gar keinen Bock drauf.
Du bist also nicht der typische Manowar-Hörer.
Nicht mehr. Also auch ich will jetzt sagen, dass das schlecht ist. Im Himmel will ich nicht falsch verstehen. Und das ist alles völlig in Ordnung, aber das ist nicht mehr mein Ding. Ich mag sowas einfach nicht mehr. Natürlich höre ich auch alte Manowar immer noch gerne. Also wäre verrückt, was anderes zu sagen. Das kann man nicht gerne hören. Aber da über einen König zu sprechen, finde ich irgendwie immer noch total lustig, dass wir so einen Song gemacht haben. Die Idee dahinter war, also ich habe mich sehr, sehr intensiv mit verschiedenen Themen beschäftigt in den letzten Jahren. Also gerade auch mit diesem ganzen Thema, was sich in den Songs halt sich widerspiegelt, wo es einfach darum geht, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass es mir besser geht. Ne? Weil es halt irgendwie in einer Situation, wo ich finde, das ist nicht so cool, da geht schon noch was. Ja? Und dann mal zu überlegen, wie geht das eigentlich, ohne dass ich davon abhängig bin, was andere machen. Also wie andere da Einfluss drauf haben, weil ich kann keine anderen Menschen beeinflussen, ich kann nur was an mir machen. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Achtsamkeit beschäftigt und auch auf der sehr, sehr oberflächlichen wissenschaftlichen Ebene mit Achtsamkeit beschäftigt. Da kommt halt die Amygdala zum Tragen und der präfrontale Kortex. Also für alle diejenigen, die sich da wissenschaftlich oder medizinisch mit auskennen, seht es mir bitte nach. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Im Prinzip ist es so, da ist diese Amygdala. Das ist so ein bisschen dein emotionales Hirn, kann man sagen. Das heißt, dort passiert alles, was wirklich hochemotional ist. Da wird nicht nachgedacht, da gibt es keine Vernunft, gar nichts. Da gibt es nur pure Emotionen. Und deshalb ist es auch die Amygdala, und die ist sehr, sehr stark, weil wir sind natürlich emotional getrieben, wir Menschen. Und es gibt gewisse Strukturen in uns, die wir halt schon seit den Neandertalern und seit den Urmenschen irgendwie mit drin haben. Die haben sich nicht viel geändert, sondern wir reagieren natürlich immer noch auf Impulse, auf die, die uns Stress bereiten. Die Fight-or-Flight-Modus kennt vielleicht der ein oder andere, wo es einfach darum geht, ist, da kommt was, das gefährdet mich in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb habe ich jetzt im Prinzip drei Möglichkeiten. Ich kann entweder kämpfen, ich kann abhauen oder ich kann mich ducken. Und das hat halt alles, passiert halt alles irgendwo in verschiedenen Bereichen des Hirns. Und die Amygdala ist üblicherweise die Instanz, die sehr, sehr stark und sehr kräftig ist, die die direkten Reaktionen hervorruft. Das heißt, ich kommt irgendein Impuls von außen und dann die Amygdala entscheidet dann blitzschnell, ist das was Gutes, was Schlechtes? Wenn es was Schlechtes ist, raste ich sofort aus. Dann drehe ich komplett am Rad, weil ich das System schützen muss. Das ist meine Aufgabe als Amygdala. Dann reagiere ich halt so, wie ich reagiere, ohne dass das Restsystem da irgendwas mitzureden hat. Weil die Amygdala hat voll die Muckis, ja, also die entscheidet dann einfach. Und alle anderen haben die Schnauze zu halten. Es gibt aber eine Möglichkeit, diese Amygdala etwas, möchte ich sagen, zu beruhigen, aber ein kleines Mini-Fenster aufzumachen, bis zu dem Punkt, wo die Amygdala anfängt zu reagieren. Und das passiert im präfrontalen Kortex. Und dieser präfrontale Kortex ist relativ klein. Ja, gut, spielt keine große Rolle, ob die klein oder groß, aber so mal im Vergleich. Die Amygdala ist ein Riesending, volle Power. Und der präfrontale Kortex ist ein ganz kleines Mini-Ding. Und der ist üblicherweise nicht sehr stark, hat halt keine große Power. Der kann aber dieses Ding machen und sagen, Amygdala, lass uns ganz kurz miteinander quatschen, wie wir zusammen da jetzt vorgehen möchten. Ja? Wie wir zusammen jetzt auf diesen Impuls reagieren möchten. Vielleicht hast du recht und wir sollten völlig ausrasten. Vielleicht könnten wir aber auch anders reagieren. Lass uns mal drüber quatschen. Ja? Das passiert alles in Millisekunden. Aber diesen präfrontalen Kortex kann man effektiv trainieren. Das kann man auch nachweisen mit Brainscan und solche Sachen. Und das passiert durch Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist ja im Prinzip nichts anderes, als sich selbst in den Moment holen. Das heißt, da gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann irgendwas anfassen und gucken, wie genau diese Textur etc. ist. Man kann auf seinen Atem achten. Man kann auf Gerüche und Geräusche achten und sowas. Das kann man trainieren. Das ist harte Arbeit. Und das dauert auch sehr lange, bis man das so weit hat. Aber das geht. Das heißt, man kann diesen präfrontalen Kortex wirklich so weit trainieren, dass der in vielen Situationen der Amygdala sagen kann, wir haben gerade einen Impuls bekommen, sind wir uns einig, ja, dass wir darüber jetzt erst, dass wir da reagieren müssen, aber lass uns kurz miteinander quatschen. Und das ist pures Gold, weil das bedeutet dann, dass dein System halt nicht immer getrieben ist, sondern dass du eine Chance hast und das wissenschaftlich nachgewiesen durch Brainscan und sowas, du die Chance hast, tatsächlich selbst zu entscheiden, wie du reagierst. Das sehen wir auch wieder bei How About No. Ne? Also du musst da nicht total ausrasten, wenn dich irgendjemand vielleicht beleidigt hat. Sondern du kannst dir erstmal denken, macht das jetzt Sinn? Wie soll ich denn jetzt da am besten reagieren? Was ist für mich das Beste? Und deshalb, jetzt eine riesen Kurve gemacht, ja, King Cortex. Das ist nämlich dieser Cortex, weil der präfrontale Cortex halt echt eine coole Sau ist. Ja, also das, was der kann, ist, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Deshalb halt hab ich den als King bezeichnet. Außerdem bin ich ein großer Wrestling-Fan und es gibt da einen Wrestler, der King Corbin heißt. Und irgendwie fand ich diese, ich bin ein Riesenfreund von Alliteration. Und dann kam mir irgendwann King Cortex und dachte, boah, das klingt irgendwie geil, das mache ich jetzt. Und genau, und da geht es in dem Song geht es im Prinzip darum, dass das Volk, ja, das wäre dann quasi ich sozusagen, ich als Mensch bin irgendwie gefangen durch meine Impulsreaktion. Ich möchte ganz gerne diesen Cortex, diesen König, möchte ich, dass der mich rettet. Ja? Und ich weiß, dass der das kann. Aber dass der das kann, muss ich dem halt auch alles dafür geben, dass der das kann. Also ich muss mich quasi aufgeben für ihn, dass der mich retten kann und dass wir dann gemeinsam glücklich werden sozusagen. Weil ich muss, wenn der King Cortex und der präfrontale Cortex eine Power kriegen soll, dann muss ich üben. Und üben. Das kommt nicht von selbst. Das ist viel Disziplin, da ist viel Zeit, die da reingeht. Aber wenn das soweit ist, dann ist geil.
Aber auch der nächste Song ist für mich ein sehr, sehr spannender Song, weil es da jetzt nicht nur um äußerliche Narben geht, sondern wie jeder von uns, wir sind alle mal verletzt worden, emotional. Und dementsprechend geht es auch in Show Me Your Scars nicht um offensichtliche Wunden, sondern eher um die, die versteckt sind.
Ganz genau. Also deshalb auch diese Aufforderung Show Me Your Scars, weil eine Wunde oder eine Narbe, die du nicht zeigen möchtest, weil du dich nicht traust oder weil du dich schämst oder sowas, die kontrolliert dich. Das heißt, die Narbe kontrolliert dein Handeln. Und das ist eine Situation, die echt nicht schön ist. Ja, ich meine, das kann jeder nachvollziehen. Sei es jetzt was Mentales, man sagt, boah, mir geht's aber schlecht. Wie antwortet man, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Ja, alles cool. Man traut sich erst gar nicht zu sagen, du, aktuell tatsächlich nicht so gut, ne? Weil die andere Person dann gar nicht weiß, wie sie reagieren soll. Und genauso ist es halt, ob das jetzt körperliche oder seelische Narben sind, wichtig ist, die an die Luft zu lassen, dass die auch heilen. Also Wunden müssen auch, irgendwann muss man mal das Pflaster abziehen und ein bisschen Sauerstoff dran lassen, dass da überhaupt Gewebe entstehen kann und dass das heilen kann. Und genauso ist es auch mit seelischen Narben. Man muss meiner Überzeugung nach einfach darüber sprechen. Und wir wollen mit dem Song einfach so ein bisschen dazu beitragen, dass sich Leute trauen, über ihre Narben und Wunden zu sprechen. Ja, und die einfach an die Luft zu lassen und somit anderen zu zeigen, dass das geht. Ja, und meistens ist es ja tatsächlich so, wenn man darüber spricht, man findet auch jemanden, mit dem man darüber sprechen kann. Aber wenn man das halt gar nicht macht, dann wird halt auch gar nichts passieren. Ja.
Würde dann eventuell der Einsatz des Cellos, den ihr in dem Song habt, diese Wirkung noch mal ein bisschen vertiefen?
Ja, also ich meine, ich könnte dir natürlich jetzt ganz viel über das Konzept des Cello-Einsatzes hier erzählen. Und nachdem wir uns entschieden haben, dieses Cello zu verwenden, haben wir da auch natürlich ein solches Konzept uns überlegt. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich liebe einfach tiefes Cello. Und natürlich, wenn man uns kennt und verfolgt hat bisher, dann weiß man, seltsame oder nicht unbedingt im ersten Moment passende Instrumente sind so ein bisschen unser Ding. Und deshalb war hier die Frage, habe ich mir halt schon vor einem Jahr oder einfach vor 2 Jahren schon überlegt, was können wir denn dieses Mal machen? Und habe irgendwo so ein super krasses, tiefes Cello gehört. So richtig wurde, wo mir, das ging mir durch Mark und Bein, ja, Gänsehaut am ganzen Körper. Ich dachte, was ist das für ein geiler Sound? Und den gibt es nur, wenn jemand ein richtig tiefes Cello spielt. Das müssen wir einfach irgendwo einbauen. Und dieses tiefe Cello ist halt eben, das klingt halt nicht lustig oder so, ja, und klingt auch nicht unbedingt positiv, sondern es ist halt so richtig bumm. Und gerade dieser Part von Show Me Your Scars war halt perfekt dafür geeignet. Und haben wir das ausprobiert, haben einen befreundeten Komponisten gefragt, ob er den Michael Firmont, Servus Michael hier, gefragt, ob er jemanden kennt. Da war tatsächlich die Laura kennengelernt, die dann ist eine professionelle Cellistin und die hat uns da was eingespielt. Und wir sind überglücklich.
Das hat es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auf jeden Fall ein herausragendes Stück des kompletten Albums. Wir haben allerdings noch 3 Stücke auf dem Album drauf, unter anderem I Am What Is. Ist das eurerseits quasi ein Appell, den Moment zu genießen, im Hier und Jetzt?
Wieder ein absoluter Volltreffer. Also da geht es tatsächlich auch so ein bisschen, man merkt vielleicht, dass das viele Songs sehr eng miteinander verwoben sind. Und wenn man sich die Lyrics mal durchliest, ist auch fast jeder Song irgendwo anders nochmal genannt, weil das halt alles ein Konzept ist. Und bei I Am What Is geht es halt nochmal um diesen Moment, wie du gerade gesagt hast. Also, dass man halt lernt, was das im Moment sein für einen bedeutet, nämlich Kontrolle zu erlangen. Wenn ich im Moment bin und eben nicht in der Vergangenheit, und weil ich mich über irgendwas aufrege, was vor 3 Jahren passiert ist, oder mir vorstelle, wie schlimm doch die nächsten 4 Tage werden, sondern einfach sage, jetzt im Moment atme ich, jetzt im Moment geht es mir vielleicht gar nicht so schlecht. Warum muss ich dann jetzt in den nächsten 4 Tage denken oder drüber nachdenken, wie mir damals im Kindergarten jemand an Schienbein getreten hat? Und Leute, ihr wisst alle genau, wie es ist. Ja, das machen wir alle ganz, ganz viel. Wir sind fast immer nicht im Moment, sondern irgendwo. Und versucht mal in den Moment zu kommen und tatsächlich an gar nichts weiteres zu denken. Das ist fast unmöglich, aber auch das kann man üben. Meditation ist hier das Stichwort. Und daraus kann man unfassbar viel Energie ziehen. Und darum geht es im Song.
Und was mich so ein bisschen positiv gewundert hat, war bei dem jetzt vorletzten Song auf dem Album, See Me in Crown, von wem ihr euch da habt beeinflussen lassen.
Ja, ich erzähle diese Geschichte unglaublich gerne, weil wir sind jetzt in der Band alle nicht mehr die aller total jüngsten, sag ich mal, sondern wir sind natürlich auch von anderen Musikgenres immer wieder beeinflusst und hören auch mal anderes Zeug. Dieser Titel See Me in a Crown habe ich von Billie Eilish geklaut. Billie Eilish hat einen Song, der glaube ich heißt If You Could See Me in a Crown, irgendwie sowas, oder See Me, ich weiß gar nicht mehr, also ein bisschen länger als See Me in a Crown. Und dieser Song ist mir aufgefallen, weil das erstens mal ein Hochkant-Video war und ich das in Mika geschickt habe und gesagt, hey, Hochkant-Video wird jetzt total in und der mich völlig runtergeputzt hat, was der Scheiß soll. und das Video ist halt deshalb auch so geil, weil die Billie Eilish da so riesengroße, super ekelhafte Spinnen über ihren Kopf laufen lässt. Also völliger Freak-Song. Und dann ist dieser Song aber auch noch geil. Also da ist so ein If you could see me in the crowd. Das ist also pure Popmusik, aber das hat mit mir ja was gemacht. Und diese Idee dann, gerade weil dieser Song so krass ist in das Video, habe ich dieses See Me in a Crown nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Und habe gedacht, boah, das ist richtig geil. Da ist mir direkt eine Geschichte zu eingefallen. Nämlich, dass man, wenn du mich in der Krone sehen könntest, dann würdest du halt sehen, wie ich wirklich bin und würdest echt in die Knie gehen. Aber ich habe gar keinen Bock, dir das zu zeigen, weil mich deine Meinung einen Scheiß interessiert.
Wo wir eventuell wieder bei How About No wären?
Ja, also da kann man ganz viele, viele Verbindungen noch mal ziehen. Das ist halt der Punkt. Ich muss ja nicht mich vor allen Leuten beweisen. Es gibt ja auch, klar, also gewisse Dinge, wo man sagt, ich will vor meinen Freunden gut dastehen oder zumindest will mich mit denen gut verstehen und mit meiner Familie etc. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die können mir einfach gestohlen bleiben. Was muss ich mich denn mit der ganzen Welt gut verstehen? Was muss denn die ganze Welt irgendwie glauben, dass ich toller Hecht bin? Die können doch alle von mir aus denken, was weiß ich, was von mir denken. I don't care. Ich muss niemandem mein 100% Bernie zeigen. Ja, wenn die mich nicht mögen, so wie sie mich jetzt sehen, I don't care. Aber ich weiß halt, wenn ich mein Krönchen aufsetzen würde, dann würde ich ganz schön alt aussehen, Junge.
Eigentlich sehr, sehr schöner Abschluss, wie ich finde, aber ihr habt noch mit dem, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, mit Final Chapters First einen vielleicht noch schöneren Abschluss gefunden, der auch musikalisch, das hast du vorhin gesagt, so ein bisschen in die alte Halloween-Schiene geht. Und denn für dich auch ein positiver, guter Abschluss, weil man dadurch ja quasi gezwungen wird, diesen Positivismus, den ihr auf diesem Album fabriziert, auch hinaus zu posaunen, weiter zu verarbeiten und diesen positiven Aspekten auch weiter in diesen Tag zu gehen?
Genau. Also wir machen uns jetzt nicht die Illusion, dass wir durch unsere Musik und unsere Texte irgendwie die Welt verändern. Ja, also das ist selbstverständlich nicht. Aber es wäre uns eine große Freude, wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten könnten, dass vielleicht der eine oder die andere über etwas nachdenkt und vielleicht an irgendeiner Stelle mal eine Möglichkeit hat zu sagen, ich bin eigentlich der oder diejenige, die jetzt hier entscheidet und ich entscheide mich jetzt, mich aus dieser Situation rauszuziehen, mir völlig egal, was andere denken, weil es für mich besser ist. Und ich entscheide mich jetzt, diese Energie nicht rauszuhauen, sondern sie bei mir zu belassen und sie vielleicht für heute Abend aufzuheben, wenn ich Sport mache oder irgendwie oder vielleicht sogar mich an ein Instrument begebe oder sowas, weil mir das gut tut. Und da geht es bei Final Chapters eigentlich im sehr umfassenden, zeitlich sehr weitreichenden Rahmen darum. Denn es geht darum, dass du, wenn man über das Buch des Lebens sich Gedanken macht, das ist ja so eine Metapher, die man oftmals nutzt, das Buch des Lebens, verschiedene Kapitel und sowas, manche sind schon abgeschlossen, manche kommen erst. Und da ist so die Idee, wenn du das Buch des Lebens dir aufschlägst oder dir zur Seite holst, was heißt das denn eigentlich? Ist das von jemand anderem geschrieben? Ist das irgendwie festgelegt, was da am Ende passiert und was in Kapitel 23 passiert? Oder schreibt man das vielleicht sogar selbst? Und das ist halt so eher das Ding, wo wir in die Richtung gehen. Natürlich schreibt man das selbst. Selbstverständlich bist du der Autor deines eigenen Buches des Lebens und niemand anders. Das ist also quasi die Vollendung des ganzen Konzepts im letzten Song, dass es um Selbstkontrolle geht, um Selbstreflexion und darum, dass du eben selbst entscheidest, was passiert. Und die Idee ist da mit den Final Chapters First, heißt, überleg dir doch vielleicht mal, wie das Buch ausgehen soll. Ja, wie soll es denn eigentlich zu Ende gehen? Und wenn du da was Schönes überlegst, ja, also immer das dieses Überlegen, aber auf dem Sterbebett will ich einfach gehen können und froh sein und glücklich sein, dass alles, was davor passiert ist, eigentlich ganz cool war. Ja, oder nicht nur eigentlich, sondern ganz cool war. Oder sogar richtig cool war. Das ist doch, wenn man darüber nachdenkt, man denkt so ungern darüber nach, kann ich super gut nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen doch ein schönes Leben verbringen und wir wollen am Ende des Lebens sagen, jo, ich kann gehen, alles cool. Und sich zu überlegen, wie das nachher ausgehen soll, hat es dann eine große Auswirkung auf das, was davor passiert. Also wie man, wenn ich sage, wenn ich weiß, wie das zu Ende gehen soll, dann weiß ich, dass ich vielleicht an dieser Stelle jetzt eine andere Entscheidung treffe. Weil das mich sehr weit wegbringt von dem, wie ich es zu Ende gehen lassen will. Ja, das ist so die Idee dahinter.
Und ich denke auch, wenn man sich jetzt mit den Worten, die du über das Album und den einzelnen Songs gefunden hast, sich das komplette Album Positive Aggressive einfach mal anhört, dass man dann eventuell vielleicht ein bisschen offener und ein bisschen weitsichtiger durch die Welt geht. Jetzt wäre jetzt im Hinblick auf das Album noch eine abschließende Frage meinerseits. Jeder von uns hat mal Tage oder eine Phase, in dem es einem schlecht geht, wo man ein absolutes Tief hat. Das hat man aus der Vergangenheit, das hat man vielleicht auch in der Gegenwart oder Zukunft. So was passiert halt einfach mal. Was ist denn für diese Phasen dein persönlicher Rat? Wie gehst du damit um? Oder wie würdest du jetzt, wenn du dieses Album gehört hast oder nachdem du dieses Album eingespielt hast mit all den Texten dahinter, wie würdest du mit solchen Phasen umgehen?
Also erstmal würde ich niemals einen Rat geben wollen, weil ich da gar nicht die richtige Person dafür bin. Ich würde mich sehr freuen, wenn man in einer Situation, wo es einem schlecht geht, in einer Situation, wo man sich vielleicht ärgert, wenn wir ein kleines Stückchen dazu beitragen könnten, dass man in dieser Situation dann auch eine Fähigkeit hat, zur Selbstreflexion zu sagen, warum fühle ich mich eigentlich gerade schlecht? Vielleicht, weil irgendjemand böse zu mir war oder vielleicht geht es mir einfach gerade schlecht, vielleicht gesundheitlich, vielleicht aus sonst irgendwelchen Gründen. Und habe ich da vielleicht eine Möglichkeit, selbst etwas Kleines dran zu ändern? Dazu muss man aber, möchte ich an der Stelle ausdrücklich sagen, es ist auch völlig in Ordnung, wenn es einmal schlecht geht. Das ist völlig okay, das ist völlig menschlich und man muss natürlich nicht immer sagen, und das ist auch nicht das, wo unsere Message hingeht, an dieses auch positiv denken, kann auch negative Folgen haben, weil man dann nämlich nicht akzeptiert, dass es einem auch schon mal schlecht gehen darf. Das ist völlig in Ordnung. Wenn man aber in dieser Situation ist und eigentlich gerne eine andere Situation herbeiführen möchte, nämlich eine Verbesserung, dann würde ich persönlich versuche herauszufinden, warum es mir gerade schlecht geht. Und wenn ich dann merke, mir geht es einfach schlecht, dann warte ich einfach, bis es vorbei ist und gucke, dass ich mich irgendwie rausziehe, dass ich nicht irgendwie noch böse zu anderen Menschen bin oder sowas, sondern dass es einfach nur auf mich zurückgeht und gucke halt, wie ich da wieder rauskomme und versuche halt, da einfach drüber nachzudenken. Und ja.
Ich finde ein sehr, sehr schönes Fazit jetzt auch zum Album. Ich habe allerdings jetzt, dadurch, dass wir uns jetzt auch schon 10 Jahre kennen, auch noch so 2, 3 kleine Fragen, die eher die Vergangenheit betreffen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, Into the Black war vor 10 Jahren quasi meine erste Rezension, der ich eine 10-Punkte-Benotung gab. Wie denkst du denn jetzt 10 Jahre später einfach über euer persönliches Zweitwerk oder die Entwicklung ab diesem Zeitpunkt?
Also ich bin nach wie vor wahnsinnig zufrieden mit Into the Black. Es gibt eigentlich kein Album, das klingt ja immer so ein bisschen blöd, aber ich würde kein Album irgendwie radikal ändern wollen. Ich bin deshalb so wahnsinnig zufrieden mit Into the Black nach wie vor, weil ich finde, das ist der brachialste Gitarrensound, den wir jemals hatten und das brachialste Album auch, weil Tommy damals halt noch sehr, sehr, Death-Thrash-Metal-mäßig gesungen hat, was er danach halt nicht mehr konnte aus Stimmbandproblemen. Aber das war so unser, ich will nicht sagen Befreiungsschlag, aber so unser erstes massives Statement als Band. Out of the Ashes vorher waren so die ersten richtigen Godslave-Songs, Bound by Chance, das Debüt, waren eigentlich Songs aus einer anderen Band. Das ist finde ich immer so ein bisschen schwierig. Von daher Into the Black war unser erstes Bam. Das ist Godslave, falls ihr es noch nicht wisst.
Also konntet ihr quasi diese Ketten auf eurem ersten Album mit diesem Album sprengen?
So ungefähr, genau. Gleichzeitig aber auch vom Konzept her sieht man ja auch Into the Black, das heißt eine schwarze Masse versucht unseren Horst, ja, unser Horst ist der unser Maskottchen, versucht den Horst in den Abgrund zu ziehen. Und da sieht man schon so ein bisschen, die Entstehungszeit war nicht ganz so einfach, wegen Tommy halt, wegen den Stimmbandproblemen. Aber musikalisch gesehen ist das der Stempel, den wir da erstmal für die nächsten Jahre aufgedrückt haben.
Es ist auch schon ein paar Jahre her, da habe ich euch mal gefragt, ob ihr nicht mit einem, wie ich finde, unheimlich geilen Song auf unserem PowerMetal.de Sampler erscheinen wollt. Und das war, glaube ich, auf dem ersten Sampler der Fall mit Wort Carnivore. Und ursprünglich war der ja, glaube ich, von der 3. Thrashed EP. Und jetzt wäre natürlich meine Frage, ich habe mich ein bisschen mit euch beschäftigt, ob es Pläne gibt, mit dieser Thrashed EP-Reihe weiterzumachen.
Also diese Thrashed-Reihe war ja immer eine sehr, sehr strikt limitierte Geschichte. Wir haben insgesamt 4 Stück gemacht, also immer mit einer anderen Band zusammen, um einfach die Zeit zum nächsten Album zu überbrücken. Und seit der Threshed 4 2014 war das quasi nie, also nicht mehr notwendig, weil wir hatten dann mal die Status Quo EP zwischendurch mal, hatten eine Compilation, eine 10 out of 10 oder mal eine Wiederveröffentlichung. Und ich könnte mir grundsätzlich durchaus vorstellen, da sowas nochmal zu machen. Ich würde es allerdings dann nicht mehr Threshed nennen, weil ich das, ich sag mal, den Stempel Threshed bei uns tatsächlich nicht mehr so ganz vertreten könnte. Ja, wir haben schon viel drüber gesprochen. Wir sind jetzt nur wirklich nicht die Oldschool-Trash-Band mehr. Ich glaube, wir waren es nie, aber viele haben das ja so gesehen, ist ja völlig in Ordnung, dass das irgendwie noch passen würde. Aber ich würde wahnsinnig gerne nochmal eine Split-CD oder eine EP machen. Gerade auch von, wenn man sich überlegt, welche geilen Bands bei Metalville alle sind. Man stelle sich mal vor, man hätte eine Split-EP zusammen mit Eradicator selbstverständlich, aber da wären sogar noch Critical Mess dabei. Und so Surgical Strike oder Reset oder sowas. Alter, wie geil wäre das denn?
Man kann es auf jeden Fall mal dem Stefan durchaus mal vorschlagen. Mit Eradicator habt ihr ja auf der vierten schon mal eine sehr coole Geschichte gehabt, wo dann ihr einen Eradicator-Song gecovert habt und Eradicator einen Godslave-Song. Jetzt ist ja Eradicator dann auch in unserem Soundcheck Juli dabei. Habt ihr denn oder hast du denn persönlich schon mal in das neue Album Influenced Denied reingehört?
Selbstverständlich. Also wir haben natürlich so früh, wie wir auch schon Demos aufgenommen hatten, schon Songs untereinander ausgetauscht, weil wir halt super eng sind. Also ich will nicht sagen, wir sind eine Band, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber wir gehen den Weg schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr eng gemeinsam als Familie, haben deshalb schon 3 oder 4 Touren miteinander gemacht, haben unser letztes Album schon zum gleichen Zeitpunkt released, waren auf dem gleichen Label, also wir haben sie mit auf Greenzone aufgenommen. Also wir gehören einfach zusammen, Eradicator und Godslave. Das ist eine Story und eine Familie. Und natürlich habe ich das Ding schon vorher gehört. Und was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass der Sound völlig over the top ist. Also mega, mega geil. Was sich da entwickelt hat, ist einfach, das tut im besten Wille im Gesicht weh, wenn man das hört.
Aber so soll es ja auch bei Thrash Metal.
Genau.
Ein sehr schöner Schlusspunkt. Ich denke mal, du möchtest den Jungs auch ganz liebe Grüße von deiner Seite aus ausrichten.
Immer. Jungs, ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen, wenn wir endlich nochmal zusammenkommen. Ja? Auch nicht nur mental oder per Zoom oder sonstiges, sondern wirklich nochmal zusammen eine gute Zeit haben.
Ich drücke euch dafür die Daumen, dass es so schnell wie möglich funktioniert. Meine letzte Frage, die allerletzte Frage für heute, die wir allerdings all unseren Gästen stellen. Was ist denn dein persönlicher und aktueller Lieblingssong?
Puh, das ist natürlich tatsächlich eine sehr schwere Frage. Ich habe immer tierisch Probleme, mich für Dinge zu entscheiden oder für eine Sache zu entscheiden. aber nichtsdestotrotz kann ich das natürlich verstehen, dass da muss jetzt jeder durch bei euch. Ne? Was mich sehr begeistert oder ich mich fast sagen schon schockiert hat, ist die neue Flotsam & Jetsam Scheibe. Ich habe diese Band völlig aus den Augen verloren. Ich war ein riesen Fan von denen zu Zeiten von High. In Kombination natürlich, als ich damals hatte ich dann erst die Doomsday for the Deceiver und No Place for Disgrace entdeckt und habe die rauf und runter gehört über Monate und Jahre hinweg. Und dann habe ich es halt irgendwann halt verloren, weil, keine Ahnung, habe dann irgendwie lieber Death Metal gehört und dann habe ich gesagt, komm, die neue Flotsam & Jetsam, da hörst du jetzt mal rein. Ne? Spotify sei Dank, war in meinem Release-Radar auch immer was drin. Und als ich dann den Song Re-Aggression gehört habe, mit diesem abartig geilen Refrain, ich dachte, was ist denn da los? Wollen die mich verarschen? Ich wusste gar nicht, dass die so mega geil sind. Habe mir direkt die komplette Diskografie nochmal reingezogen. Hammerband. Wir haben die letzte Mal getroffen, als wir mit Destruction auf Tour waren. Da habe ich auch ein Foto mit dem Eric AK. Und es ist ganz klar, ich muss einfach die nochmal treffen und denen das ins Gesicht sagen, weil ich es unfassbar finde, wie geil diese neue Scheibe ist. Das ist völlig Wahnsinn.
Ich fand auch schon die End of Chaos, fand ich absolut großartig. Und die Blood in the Water, die ist zumindest absolut gleichwertig. Ich denke mal, die braucht noch ein bisschen Zeit, um wirklich sacken zu können, weil da sehr, sehr viele coole Songs drauf sind. Die waren jetzt auch, lass mich nicht lügen, im Juni-Soundcheck, entweder auf dem ersten oder zweiten Platz, insofern auch da. Absolut verdient und dementsprechend ist dann Positive Aggressive hat zumindest einen Bezug zu Flotsam & Jetsam, Blood in the Water.
Ja, super cool. Nee, geile Platte.
Mein Lieblingssong derzeit ist Pertness mit Farewell to the Past. Auch kurzer Abstecher dazu, habe ich auch 2011 quasi zeitgleich mit euch kennengelernt, also zumindest die Band Pertness, und dann haben sie 2013 auf einem Rockhard-Sampler den Song Farewell to the Past veröffentlicht und da ist es quasi um mich geschehen. Auch sehr cooler Power Metal mit ein paar Thrash Metal Anleihen, also nicht ganz so fernab vom heutigen Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war ein sehr schönes Gespräch, mein Lieber. Und ich hoffe, es bleibt nicht unser letztes Gespräch. Was möchtest du denn unseren Lesern oder mir oder generell unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
Naja, also ich hab ja jetzt schon eine Stunde völlig bedeutungsschwangeres Zeug gequatscht. Ja. Von daher würde ich bei meinen letzten Worten vielleicht da so ein bisschen zurückhalten und sowas sagen wie, habt einfach eine gute Zeit. Es geht. Ja, macht's einfach. Tut das, was für euch gut ist.
Kurz und prägnant auf den Punkt gebracht, dem möchte ich mich natürlich komplett anschließen. Insofern nochmal ein ganz großes Dankeschön ans Zuhören und an dich, mein Lieber. Und ja, dann wünschen Bernd und ich euch noch einen wunderschönen Tag und passt auf euch auf, bleibt gesund und genießt die Zeit. Bis dann.
Bis dann, ciao, vielen Dank.